Chefsachen, der Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung. Mit Rolf Masseling und Gästen aus der Region.
Gute Geschäfte mit der richtigen Matratze oder wie ein Start-up im Schlafzimmer gelingt. Darüber spreche ich heute mit André Jonker, dem Gründer und Mitgesellschafter der Firma Mozart Bett aus Nordhorn. Damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Chefsachen. Ja, André Jonker, also mir gegenüber sitzt ein junger Mann, der, wenn ich so höre, was er alles schon gemacht hat, schon ganz alt sein muss, aber er ist gar nicht alt. Du bist erst 32 Jahre alt und ja, verkaufst Betten.
Ganz genau, also erstmal vielen Dank. Danke für die Blumen und für die Intro. Freue mich hier zu sein und danke für die Einladung. In der Tat, also ich bin nicht der einzelne Gründer von Mozart, sondern wir haben mehrere Gründer und sind historisch so ein bisschen ins E-Commerce, haben uns wiedergefunden. Ich mache das mit meinen Schulfreunden zusammen.
Ja, lass uns doch mal ganz vorne anfangen bei der Schule. Also du bist Niedergrafschafter.
Ganz genau, ich komme aus Ringe, bin da zur Schule gegangen und bin später aufs Gymnasium hier nach Nordhorn gewechselt.
So, und wenn ich da richtig informiert bin, du hast mir gesagt, mit 16 hast du dich selbstständig gemacht.
Da habe ich mit meinem Schulkollegen zusammen, mit Patrick, das erste Gewerbe angemeldet. Die Mutter musste dafür noch mit unterschreiben.
Ja, wie geht das denn? Also habt ihr in der Schule nicht genug zu tun gehabt? Oder?
Wir hatten doch in den Ferien und nach Schulschluss noch andere Interessen und haben uns schon so Geschäftsmodelle machen kann und wie man Online-Werbung machen kann, haben wir uns schon so ein bisschen mit beschäftigt. Mhm. Und das war so ein bisschen das Rüstzeug in der Zeit.
Und dann habt ihr mit 16 ein Gewerbe angemeldet. Was war das für ein Gewerbe?
Das war ein ganz normales Gewerbe, wo wir Dienstleistungen, also ein Kleingewerbe, wo wir einfach nur eine buchhalterisch gesehene G&V machen mussten und wirklich viel drüber gelaufen ist nicht. Das war mehr so diese Hobbyart und dass man richtig, dass man schon mal ein Unternehmen hat und dann schon mal so Berührungspunkte hat.
Also so nach dem Motto, die Nachbarin kommt mit dem Windows-Update nicht klar, hilf mir mal, oder wie?
Wir haben uns schon immer so darum beschäftigt, in Online-Foren uns irgendwie Tipps ranzuholen, wie wir eine Internetseite monetarisieren können. Also erstmal, wie wir sie aufbauen können, dann wie wir darauf Besucher kriegen können und wie man über Provisionsgeschäfte damit auch Geld verdienen kann. Wir haben das so als Nebenerwerb quasi gemacht zu Beginn. Wir wollten eigentlich unseren Roller tanken, haben aber gemerkt, dass diese ganze Aufbauarbeit enorm viel Zeit bringt. Und die ersten ein, zwei Jahre war auch, oder vielleicht sogar noch länger, war nicht viel mit Geld verdienen.
Also war nur investieren.
Lernen.
Ja, und dabei blieb es aber nicht bei diesem ersten Selbstständigkeitsdings. Dann habt ihr mit 18, glaube ich, eine Werbeagentur oder sowas aufgemacht.
Genau, das war dann so der Punkt, wo wir gedacht haben, na gut, in Foren lesen ist die eine Seite. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen ja irgendwo auch ein bisschen Ertrag und ein bisschen Gefühl Sicherheit. Also, und da sind wir angefangen und haben eine Werbeagentur eröffnet und haben kleine und mittelständische Unternehmen hier in Nordhorn oder der Grafschaft Bentheim Webseiten angeboten. Mhm. Und wir haben die Webseiten aufgebaut und laufend betreut und haben dann auch Visitenkarten erstellt, Briefbögen. Und damit haben wir dann so ein bisschen Futter in die Kasse gekriegt und konnten anfangen, auch mal über Projekte nachzudenken. Oder wir konnten erstmal überhaupt so ein bisschen unser Leben ein bisschen verbessern und bisschen besser gestalten und haben dann irgendwann das Geld genutzt, um irgendwo in Projekte reinzugehen.
Also war da ein großer Plan dahinter, erstmal so klein anzufangen, aber damit ein Business richtig aufzubauen, wovon man leben kann? Oder war das noch gar nicht so im Vordergrund?
Unser Wunsch war es immer, ein Unternehmen aufzubauen und auch selbstständig aufzubauen. Dass wir noch am Anfang standen, war uns völlig klar. Und dass man einfach viel ausprobieren muss, war uns auch klar. Ja. Aber wir haben jetzt nicht gedacht, das wird jetzt die Werbeagentur, die wir die nächsten 20 Jahre lang betreiben möchten.
Ja, die Zeit war ja auch noch ein bisschen anders. Es gab noch nicht so viel Social Media wie heute. Es gab auch noch nicht so viel Erfahrung in den Unternehmen mit all diesen IT-Möglichkeiten. Also da wart ihr als ganz junge Leute schon ziemlich vorne weg, ne?
Da waren wir in der Tat sehr, sehr nah am Puls der Zeit. Wir waren immer extrem interessiert daran, welche Technologien es gab, was diese Technologien verbessert haben, welche Technologien auch für die KMUs hier vor Ort dann relevant waren. Und man kam hier vor Ort, wir hatten so eine Zielgruppe, die, wie soll man sagen, das waren jetzt nicht die mit den größten Budgets, aber wo wir gedacht haben, ist schade, dass sie keine Webseite haben. Mhm. Dass man mit einem einfachen Setup oder mit einem sicheren Setup am besten gefahren. Mhm. Aber inhaltlich haben wir uns immer schon viel für Psychologie, Marketing interessiert und dieses Rüstzeug, wie man eine Webseite baut, das brauchen wir quasi heute auch noch, ein bisschen in abgewandelter Form, aber Das waren so die ersten Schritte und die ersten Berührungspunkte mit Wirtschaft, mit Selbstständigsein, Selbstunständigsein und Erfolg und Misserfolg sozusagen umzugehen.
Ja, aber das fällt einem ja auch nicht alles so in Schoß. Also und eine Berufsausbildung nebenbei oder einen Abschluss irgendwie muss ja auch nochmal gemacht haben.
Ja, wir haben Studium in das Abitur in Nordhorn haben wir beendet und sind dann studieren gegangen, mein Kumpel. Mhm. Und dort waren wir auch schon zu dritt, da haben wir noch einen Schulkollegen Mehmet ins Boot geholt, das war Mathis. Und Mathis und Patrick sind zusammen nach Münster studieren gegangen und ich bin dann nach Groningen studieren gegangen und habe internationale Wirtschaft studiert. Mhm. Und da haben wir auch in der Zeit, waren wir immer noch selbstständig tätig, haben aber viel entwickelt und überlegt, was wollen wir jetzt eigentlich machen, wie können wir die Zeit gut auch, also während des Studiums und auch nach dem Studium nutzen. Und am Ende des Tages, über die 2 bis 3 Jahre, ist es, ich will nicht sagen, ein bisschen ruhiger gewesen, aber wir mussten uns auch aufs Studium konzentrieren und haben irgendwann, als wir im Pier gesessen haben tatsächlich, haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Wollen wir jetzt wirklich Vollgas geben oder wollen wir jetzt, so möchte jeder seinen Weg gehen? Und wir haben die ganze Zeit Cola Zeros getrunken, das weiß ich noch. Und wir haben gesagt, ja, wir müssen uns auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit lassen für die Entscheidung. Und haben wir noch so ein bisschen hin und her gedribbelt und haben auch so ein bisschen gesagt, wie cool das wäre, jetzt richtig unternehmerisch tätig zu werden und dann gute Zahlen zu haben. Und haben wir gesagt, weißt du was, wir probieren es einfach. Was soll schief gehen? Jeder hat noch ein halbes Jahr oder sowas Zeit, seinen Kram zu beenden, um dann richtig zu starten. Und dann sind wir auch tatsächlich zurückgekommen, haben die Werbeagentur nochmal, sagen wir mal, mit neuem Anlauf betrieben. Wohlwissend, dass wir ins Projektgeschäft einsteigen wollten, also wirklich selber unternehmerisch tätig werden, nicht nur als Dienstleister. Und das war damals in Emmischheim zu Beginn. Aha. Da hatten wir ein Büro in Emmischheim. Und ja, da waren wir von morgens bis abends. Also wirklich Klischee-Online, also Klischee-Startup, würde ich sagen. Ganz kleiner Raum, viele Computer, viel Pizza bestellt, wenig Kontakt nach außen gehabt sozusagen. Wir haben wirklich die ganze Zeit gearbeitet.
Also richtige IT-Nerds.
Das war tatsächlich extrem. Also ich war der dann ab und an der die Verkäufe machen musste oder durfte. Das hat mir auch viel mehr Spaß gemacht.
Ja, aber was habt ihr denn da verkauft?
Webseiten tatsächlich.
Ach so.
Ganz normal Webseiten geschickt. Okay. Ich weiß gar nicht, wie viele wir da gemacht haben. Mhm. Bestimmt 50 bis 100 Unternehmen hier in der Betreuung gehabt. Aha. Und da haben wir irgendwann gemerkt, oder irgendwann hatten wir noch genug, würde ich sagen, genug Pulver in der Kasse. Und dann haben wir gesagt, wir probieren mal das erste Online-Geschäft aus. Das E-Commerce hat uns schon so ein bisschen interessiert. Wir waren noch nicht ganz sicher, ob wir es wollten. Aber dann haben wir mit dem Rüstzeug, um Webseiten aufzubauen. Es geht ja nicht nur, die Webseite aufzubauen, sondern es geht ja auch darum, die auffindbar zu machen. Und für ein lokales Unternehmen eine Webseite auffindbar zu machen, ist im Grunde genommen leichter. Aber der wirkliche Wert der Arbeit, der Auffindbarkeit, diese Suchmaschinenoptimierung, ich glaube, das sagt sogar vielen Zuhörern was,
ja.
Diese Suchmaschinenoptimierung ist gerade für Online-Shops extrem wertvoll.
Mhm. Und so also haben ich muss bestimmte Keywords haben, damit ich gefunden werde und ich muss das immer pflegen, ja?
Ganz genau, man muss so eine Relevanz haben, dass das zum Suchbegriff passt.
Ja.
Und dann haben wir so gesagt, gut, das ist interessant. Mein anderer Kollege hat gesagt, das ist auch irgendwie interessant, die Shops zu bauen, so zu überlegen, wie man Besucher führen muss, damit es gut zum Sale kommt. Und mir hat das Kaufmännische dahinter mal schon sehr, sehr viel Spaß gemacht und das hat mich total interessiert. Und dann haben wir gesagt, gut, wir kriegen das auf der Marketing, also Marketing- und IT-Seite hin, dass wir den Shop, dass wir Besucher holen, dass wir Verkäufe generieren. Aber dann hört wir sind jetzt nicht die sich mit einem Produkt perfekt auskennen. Aber wir waren immer die E-Commerce, also die Marketing- und IT-Jungs. Und so haben wir dann den ersten Partner in Nordhorn gehabt, einen Online-Shop für Stoffe, für Metaware. Und so sind wir ins E-Commerce reingekommen.
Also ihr brauchtet eigentlich ein Produkt, was ihr vermarkten könnt.
Ganz genau.
So, und das waren dann Stoffe zunächst.
In dem Moment Stoffe, genau.
Ja.
Dann haben wir mehrere Online-Shops, beziehungsweise dann haben wir uns von dieser lokalen Agentur, haben wir uns so ein bisschen diese E-Commerce-Brille aufgestülpt und gesagt, das ist viel interessanter. Man hat einfach gesagt, man hat mehr Stunden. Es geht viel mehr, man kann mehr Stunden abrechnen. Es geht viel mehr darum zu sagen, okay, das kostet 5.000 Euro Werbung. Hier, es kostet noch 5.000 Euro Betreuung. Das muss 30.000, 40.000 Euro Umsatz bringen, damit sich das lohnt. Mhm. Und das hat uns am Ende des Tages mehr Spaß gemacht. Und es war auch fordernder, als sozusagen auf Dauerproduktion Internetseiten zu produzieren. Und dann haben wir gemerkt, dass wir das mit den Online-Shops, das hat recht gut geklappt. Man hat so bei Learning, by Doing, die einzelnen Disziplinen, die man online können muss, sei es Suchmaschinenoptimierung, sei es Suchmaschinenwerbung, sei es Optimierung von der Darstellung eines Online-Shops, Newsletter-Marketing, Werbung auf Facebook oder und so weiter. Das haben wir alles Step by Step für von Online-Shop zu Online-Shop gelernt und uns beigebracht in Zusammenarbeit mit den Partnern und haben gemerkt, E-Commerce ist eine richtig gute und coole Sache. Da können wir so die Interessen von jedem Einzelnen vereinen und wir merken, dass das auch einfach Früchte trägt, was wir machen.
Aber ihr müsst euch ja auch untereinander super verstehen. Also solche Menschen mit den Fähigkeiten, die du jetzt so beschreibst, und deine beiden Partner haben ja die gleichen oder sich ergänzende Fähigkeiten, die landen ja entweder sehr schnell bei sehr großen Firmen oder sie verkaufen ihre Firma an eine große Firma und machen dann ganz was anderes.
Der Traum steckt ja vielleicht auch irgendwo hinter, aber im Grunde genommen damals mit einer kleinen Werbeagentur. Also uns war klar, dass wir bei Null eigentlich anfangen und dass das auch ein Weg ist und dass wir aber auch Zeit haben. Und der Gedanke, in einen Konzern zu gehen, der war weit weg. Der Wunsch, was alleine auf die Beine zu stellen, war deutlich, deutlich höher. Mhm. Auch wenn es lange dauert.
So, und irgendwann kamen dann Betten.
Genau. Wir sind von der Dienstleistungsrolle irgendwann so ein bisschen in die Partnerrolle gegangen und haben gedacht, gut, wir können mehr. Wenn man selber am Ruder ist, können wir mehr erwirken. Mhm. Das war einfach mal unser Gedanke. Und wir haben mehrere Online-Shops ja schon auch gegründet, auch schon vor Mozart. Aber Mozart kam 2021 kam die Idee. Mein Co-Founder ist einkaufen gegangen und hat gesagt, mit seiner jetzigen Verlobten, und er sagte, es ist unglaublich, wie schwierig es ist, ein Boxspringbett sich zu kaufen, wenn man davon keine Ahnung hatte. Ja. Und wir saßen damals mit allen Gründern sozusagen an so einem runden Tisch, als wir die anderen E-Commerce-Projekte betreut haben, und da ging das immer so hin und her. Und er hatte die Idee reingeworfen, wie das so ist. Dann geht der Nächste und der Übernächste irgendwann mal hin und versucht nachzuvollziehen, ob es auch wirklich so schwierig und schlimm ist. Ich gehe dann immer so aus meiner Brille hin und erkläre, dass ich dann auch im Möbelhaus war, und ich war auch im Möbelhaus mit meiner Frau, habe gemerkt, dass es wirklich extrem anstrengend ist, weil ich hatte von 0,0 Ahnung und wurde überfrachtet, komplett überfrachtet mit Fragen von dem Verkäufer. Mhm. Da habe ich verstanden, warum es wichtig ist, den Verkaufsprozess von Boxspringbetten anders anzupacken, als er jetzt, sagen wir mal, offline in der Regel dargestellt wird.
Also war das eigentlich sozusagen ein Zufallsprodukt, dass ihr nur ausgerechnet auf Betten gekommen seid?
Das kann man so sagen.
Es hätte auch irgendwas anderes sein können, Autoteile oder keine Ahnung.
Das kann man so sagen.
Ja.
Das kann man so sagen.
Aber auch wieder ein Praxisbeispiel, du sagst, hast es ja sehr schön geschildert, dass du hast es ausprobiert mit deiner Frau, der Co-Founder hat es auch ausprobiert und hat festgestellt, das ist ein Altersproblem, das ist so irgendwie schwer zu handeln und da können wir was Besseres für entwickeln.
Genau, weil bei diesem Entscheidungsprozess, so aus unserer Brille ist es so, wenn man viele Entscheidungen auf einmal treffen muss, wo man nicht die ausreichenden Informationen zur Verfügung hat, um eine gute Entscheidung zu treffen, produziert man Stress. Und Stress fördert eigentlich das den Nichtkauf, dass man nicht entscheidungsfreudig wird. Mhm. Oder wenn man eine Entscheidung trifft, ein ungutes Bauchgefühl hat. Mhm. Und das wollten wir eliminieren. Mhm. Und das wollten wir verbessern.
Okay, also habt ihr euch gesagt, also ein Bettenkauf, frei nach Loriot, da probieren wir drei Produkte aus im praktischen Test. Und das könnte für uns ein Aufgabengebiet sein. Aber ihr produziert ja keine Betten. Es steht ein bisschen so oft missverständlich auch im Netz. Mhm. Also der Nordhorner Hersteller von Boxspringbetten, das stimmt ja nicht. Ihr verkauft welche.
Genau, also wir sind bei uns ist es so, man nennt das eine Direct-to-Consumer-Brand, also eine Marke, die direkt an die Kunden verkauft von einem Hersteller. Das heißt, wir umgehen Zwischenhändler, mhm, und wir fangen an zu produzieren, wenn die Bestellung bei uns quasi eingegangen ist. Und das direkt zum Kunden hin.
Ja, also ihr produziert es nicht, sondern
der
Hersteller. So. Und habt ihr jetzt einen Hersteller gesucht, der sich auf sowas einlässt, oder wie geht das? Oder kommen irgendwo Bettenhersteller und sagen, Mensch, wir verkaufen nicht genug, wir brauchen mal ein neues Konzept?
Wir hatten das so, dass wir überlegt haben, wie man diesen Verkaufsprozess darstellen muss, damit er quasi uns abholen würde. Mhm. Dann haben wir das natürlich mit ein paar Leuten ausprobiert, ob wir das auch so sehen, und haben gedacht, jawohl, wir brauchen ein Boxspringbett, was höchst individualisierbar ist, weil A, jeder wird seinen Bedürfnissen gerecht, und B, man sticht beim Markt aus der Masse hervor. Weil online bislang wurde nur Katalogware angeboten. Mhm. Also man hatte dann immer so einen Online-Shop mit 10, 15 Seiten und musste da durchklicken, und das war unheimlich ermüdend. Und bei uns konnte man einfach Schritt für Schritt sein Kopfteil auswählen, die Farbe, die Größe, und wurde quasi etwas anders an die Hand genommen. Und dann haben wir gesagt, für dieses Projekt oder für diese Vorgehensweise suchen wir einen Hersteller. Und dann sind wir auf die Suche gegangen, mhm, und haben dann einen gefunden.
War das schwierig?
Das war recht einfach tatsächlich. Mhm. Das war relativ, ich glaube, wie soll man sagen, also hatten wir Glück, dass das einfach, das ging einfach recht schnell. Und wie das, glaube ich, am Anfang so ist, wenn man so als junges Team zu so einem Hersteller geht und sagt, hier, wir fangen neu an und wir werden jetzt sonderlich groß Betten verkaufen. Wir haben es vielleicht in ein, zwei anderen Online-Shops schon mal gezeigt. Es ist erstmal mit so einer gewissen, ja, Jungs, macht mal, zeig mal. Und wir haben denen einfach erklärt, dass wir haben alle so 3 Monate unsere Verkaufsziele, würde ich sagen, oder unsere Verkaufswünsche, das hört sich, glaube ich, etwas besser an, die Verkaufswünsche geschildert und haben die auch erreicht. Und so kann man auch eine gewisse Authentizität und Vertrauen uns gegenüber hin. Okay, da steckt ja vielleicht doch ein bisschen was hinter.
Aber das Produkt, was ihr jetzt vermarktet, das habt ihr nicht selber entwickelt. Das heißt, ihr musstet euch ja erstmal auf ein Produkt einstellen, was es schon gibt.
Genau.
Also, oder eine Produktfamilie, muss ich ja vielleicht sagen. Ihr verkauft ja nicht ein Bett, dafür brauche ich keinen Konfigurator, sondern eine Familie, wo ich aus allen möglichen Komponenten mir mein individuelles Bett dann zusammenstellen kann.
Ganz genau.
Aber der Hersteller hat ja auch schon vorher Betten produziert. Und jetzt plötzlich soll der das über euch verkaufen. Und ihr werdet es ihm ja verkaufen wollen, dass ihr das verkauft. Also das wird nicht umsonst sein.
Genau, also wir müssen uns natürlich positionieren. Also so ein Hersteller ist in der Lage, Designs zu produzieren, die marktüblich sind. Er ist in der Lage, spezielle Designs für Firmen, also Exklusivdesigns zu machen. Mhm. Und man muss da einfach mit dem Hersteller sozusagen sprechen und verhandeln und überlegen, wie können wir, was ist für uns am Anfang wichtig, was sind die Fragen, die wir klären müssen und wie kann man dann strategisch zusammenarbeiten, um sich auch nochmal weiter produktseitig vom Markt abzuheben.
Und dann habt ihr also jedenfalls eine Produktfamilie,
genau,
mit dem Hersteller zusammen entwickelt, würde ich mal sagen.
Ja.
Und die wird jetzt exklusiv über euch vertrieben oder verkauft ihr die abseits eures Kanals auch selbst?
Die verkauft er an uns. Mhm. Also ein Feature, es gibt so gewisse Features bei einem Boxspringbett, die sieht man immer und überall, die sind herstellerunabhängig. Sei es der Stauraum, sei es ein Elektro, eine Verstellbarkeit, die man über Elektro einstellen kann. Mhm. Es gibt aber Unterschiede, welche Motoren man hat, wie qualitativ die sind, wie gut die Federn von der Funktion sind und so weiter. Da haben wir extrem hohe Qualität eingekauft, weil wir von Haus aus, genau so wie du es auch schon gesagt hast, eigentlich nicht die Produkttypen waren und wir so unser Wissen an der Stelle aneignen mussten.
Ja, aber wenn du mit dem Hersteller verhandelst, dann brauchst du das Wissen ja schon, sonst sagt der dir, du, das ist ein super Motor hier für die elektrische Höhenverstellung und in Wirklichkeit ist das ein ganz billiges Ding, was gleich kaputt geht.
Das stimmt, aber es gibt dafür quasi Angebote. Dann sagt er, du kannst Kategorie 1, 2 oder 3 nehmen. Welche möchtet ihr haben? Möchtet ihr dann eine haben, die günstiger ist und zum Beispiel bis 100 Kilo heben kann? Möchtet ihr eine haben, die bis 200 Kilo heben kann oder eine sogar, die bis 350 Kilo heben kann?
Und da stelle ich mir jetzt mal den konkreten Anwendungsfall vor.
da kann man auf jeden Fall einiges gut darstellen.
Ja.
Und da haben wir immer das Höchste aus dem Regal genommen, grundsätzlich. Also.
Ja, aber das, würde ich jetzt sagen, hat ja jetzt erstmal gar nichts mit IT und Webseiten und so zu tun, sondern da muss man kaufmännisch schon auch einiges auf der Pfanne haben, um solche Verhandlungen führen zu können. Man möchte ja als seriöser Partner wahrgenommen werden, man muss aber auch aufpassen, dass man dabei nicht über den Tisch gezogen wird.
Genau, also was natürlich ein Graubereich war, ist, wie gut ist das Produkt wirklich, was uns zum Beispiel jetzt versprochen wurde.
Ja.
Das mussten wir testen, das haben wir selber getestet, das haben wir Freunden geschickt, um zu gucken, wie gut ist es, wenn man 10 Betten ausprobiert hat, stimmen die Versprechen? Und dieses, ich sag mal, Inselwissen in Anführungsstrichen, das kam einfach mit der Zeit hinzu. Mhm. Also, ich sag mal, so dieser Mut zur Lücke wird schon klappen und irgendwie wird ein Hersteller ja auch seine, wie soll man sagen, der produziert ja nicht sein erstes Bett, sondern macht das schon über viele Jahre. Das wird ja seine Berechtigung haben.
Mhm.
Und so haben wir dann irgendwie so unser Inselwissen bekommen von, okay, das Produkt, das Versprechen ist da, wir testen das Produkt selber aus und müssen dann mit der Zeit lernen und mit dem Hersteller zusammen optimieren, weil er hat ja auch schon viel Wissen.
Gut, und irgendwann ist das mit dem Verkauf über euren Webshop dann angelaufen und ist ja offenbar sehr gut angelaufen. Inzwischen seid ihr mit diesen Boxspringbetten richtig gut im Geschäft.
Im Moment, das Produkt wird hervorragend angenommen. Mhm. Also die Art und Weise, wie wir den Kunden ansprechen und in den Online-Shop holen, wird sehr gut angenommen. Das Produkt als solches ist auch hervorragend. Wir haben extrem hohe Qualität und sind jetzt im vierten Jahr. Und das vierte Quartal ist immer das größte und schwerste Quartal. Aber mit ein bisschen Glück kommen wir dieses Jahr so auf 35 bis 40 Millionen Euro Jahresumsatz.
Das ist unglaublich für so ein Start-up, wo drei junge Leute am Gymnasium zusammen angefangen haben.
Genau, und das war so die tatsächlich so der Ursprung. Heute sind wir 6 Gründer, also wir sind 6 Gründer bei Mozart. Mhm. Der Kreis ist dann mit der Zeit größer geworden.
Wie seid ihr überhaupt auf den Namen gekommen?
Der Name, wir haben damals im Büro, waren ja 10, 15 Leute, die da rumgelaufen sind, und wir haben einfach ein paar Namen an die Wand geschrieben, haben gesagt, hier, guck mal drauf, und haben 2 Monate später die Leute einzeln interviewt und gesagt, welcher Name ist hängen geblieben. Und da war es dann Mozartbett, der am häufigsten gewählt wurde.
Ja, also einfach so empirisch getestet.
Tatsächlich. Ja. Also aus unserer Brille, E-Commerce lebt von einem Performance-Marketing, also ein datengetriebene Entscheidung zu treffen. Und das war einfach eine datengetriebene Entscheidung. Und man kann jetzt argumentieren, Name muss irgendwie traditionell sein. Und aus unserer Brille muss ein Name hängen bleiben und dann muss was beim Kunden bewirken.
Ja. Klar, und das tut er ja offensichtlich. Du hast gesagt, bis zu 40 Millionen Euro Jahresumsatz. Mhm. Also für mich eine unglaubliche Zahl für so ein junges Unternehmen ja noch. Und das heißt ja, ihr verkauft jetzt deutschlandweit oder europaweit. Wie ist es?
Deutschlandweit und in Österreich.
Und in Österreich.
Aber der Hauptmarkt ist Deutschland, mit Abstand.
Und ihr habt auch inzwischen einige Showrooms, ne?
Genau, also der erste Showroom war hier in Nordhorn.
Da konnten, den gibt es auch noch, ne?
Den gibt es immer noch, jawohl. Ja. Das ist unser Mutterschiff sozusagen, und der wurde hervorragend angenommen. Es sind Leute aus Berlin, München, also es sind sowieso viele, in Nordhorn, die Nordhorner selber haben zu Beginn, waren nicht so häufig vertreten. Ich glaube einfach, weil das auch keine, wie soll man sagen, waren ja keine lokale Marke, sondern eher eine deutschlandweite Marke und waren dort präsent. Dann sind Leute aus Bremen gekommen, Hannover, Berlin, überall her und haben gedacht, das ist ja Wahnsinn, dass die Leute für ein Bett so weit fahren. Mhm. Wir waren extrem ausgebucht. Und haben überlegt, ja gut, wie viel lässt man denn jetzt auf der Strecke, wenn man in Hamburg kein Showroom hat? Weil ja nicht jeder Hamburger nach Nordhorn fahren will, nur um sich mal, nur mal in Bettprobe zu liegen.
Ja, inzwischen geht es etwas besser, weil wir einen Bahnanschluss haben. Aber
in der Tat, also bislang kommen sie doch alle mit Auto, aber es wird deutlich besser, Nordhorn zu erreichen. Aber das war tatsächlich dann der zweite Showroom. Dann gibt es noch einen in Dresden, Hannover, in Wien haben wir auch einen. Und in Nürnberg ist auch einer eröffnet. Und dann haben wir jetzt 6 Showrooms und wir hoffen.
Und nochmal zur Klarstellung, das sind eure Showrooms, nicht die vom Hersteller des Betts.
Nee, das sind unsere, genau. Mhm. Also in dem Showroom, das ist ein Service, da sind mehrere Marken drin. Die haben, sag ich mal, jeder eine einzelne Kajüte. Eine Kajüte ist ein Bereich, wo man seine Möbel ausstellt. Mhm. Und dort gibt es einfach mehrere. Da werden auch Sofas oder werden auch Tische gezeigt, aber auch dann unsere Betten. Mhm. Und da können Kunden hingehen, wenn die mal Probe liegen möchten, und werden auch beraten.
Mhm. Da braucht man eine Menge Kapital, um sowas einzurichten. Wenn ihr also in Hamburg, da werdet ihr nicht gerade irgendwo im Außenbereich sein, sondern relativ da, wo auch die Menschen so etwas suchen wollen.
Man muss an dieser Stelle sagen, der Kunde bzw. der Besucher des Showrooms, der wurde online über einen Online-Shop akquiriert und im Grunde weiß er in etwa, welches Bett er braucht. Er möchte nur noch am Ende des Verkaufsprozesses sicherstellen, liege ich gut oder liege ich nicht gut. Also wir sind jetzt nicht in Hamburg an der Alster oder sowas, sondern wir haben trotzdem ein sehr schönes Gebiet. Das ist dort in Hafen City, das wird gerade komplett neu gebaut. Mhm. Aber die Kunden reisen tatsächlich für das Probeliegen gezielt an.
Aber die sind dann schon vorinformiert. Das ist nicht so wie bei einem bekannten schwedischen Möbelhaus, wo man erstmal so durchgeht und guckt, welches Bett passt zu mir.
Genau, ganz genau. Mhm. Und das unterscheidet uns, sage ich mal, noch von einem Schritt, wenn man kompletten Einzelhandel eröffnen würde. Das wäre sozusagen, zumindest nach meinem Verständnis, der vielleicht ein nächster Schritt, wo man hingehen würde. Wir würden erstmal weiter an dieser Showroom-Strategie weiterarbeiten und erstmal die größere weitere Städte besetzen, eröffnen, um die Fahrt der Interessenten zu reduzieren, sagen wir mal auf 1 bis 2 Stunden, dass man wirklich sagen kann, okay, wir können Interessierten anbieten, ein Bett Probe zu legen. Mhm. Das wären die ersten Schritte.
Mhm. Trotzdem, also Showrooms, 5, 6 Showrooms in größeren deutschen Städten, das ist ja schon ganz ordentlich, wenn man noch ein junges Unternehmen ist.
Ja, danke.
Und ihr habt aber da auch offensichtlich eine klare Wachstumsstrategie, ne?
Ganz klar, so der Hauptumsatz bei uns wird online generiert und die Kunden kennen Mozart auch über die ganz klassischen Social Media Kanäle als auch über Google. Und dort möchten wir nach wie vor einen Fokus drauf legen und wachsen. Mhm. Und wenn man in einer gewissen Größe, lohnen sich Showrooms einfach, weil die gut frequentiert werden, und das nicht mitzunehmen, wäre unlogisch. Und an der Stelle wollen wir quasi online nach wie vor weiter über die Performance-Kanäle, also Social Media und so weiter wachsen, aber sind auch offline bereit, uns um Showrooms zu kümmern und dort weiter zu wachsen und und weitere Städte anzugehen.
Mhm. Aber da werdet ihr ja schon beinahe, ja, ein Konzern ist vielleicht zu viel gesagt, aber ein Traum. So eine Vorstufe dazu, also ihr habt jetzt ja auch dann Beschaffungskosten, ihr habt Kosten für die Locations, ihr habt aber auch Personalkosten, da muss ja auch irgendjemand dabei sein, der die Kunden dann da berät in dem Showroom. Also da wird es dann schon ziemlich groß. Habt ihr denn auch irgendwie Fördermittel in Anspruch genommen, um jetzt so ein Start-up richtig auf die Bühne zu bringen?
Ne, wir haben uns natürlich darum bemüht, beziehungsweise waren damals daran interessiert, haben aber, weil wir auch vorher schon Online-Shops gebaut haben, konnten wir, und das Geld nie ausgegeben haben, konnten wir das nutzen, um Mozart zu gründen und auch wirklich so ein bisschen als Risikokapital zu verwenden.
Also ist ja beinahe so eine typisch amerikanische Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär. Immer schön von klein angefangen, das Geld zurückgelegt und was Größeres damit angefangen, oder?
Also dieser sukzessive Aufbau, den sehe ich auch. Mhm. Definitiv. Millionär ist, daran arbeiten wir.
Ja, bei 40 Millionen Umsatz muss ja auch irgendwo was überbleiben, oder?
Da bleibt doch was über, ja.
Ah ja. Und auf Dauer, wenn du jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft guckst, wird das dann bei einem Betten-Sortiment bleiben oder was kommt als nächstes?
Im Grunde sind wir damals mit einem Boxspringbett angefangen. Das war das Mozartbett. Mhm. Und mit der Zeit haben wir das aufgeteilt und haben Serien gebaut. Mhm. Also eine Serie 5 gibt es, eine Serie 7 und eine Serie 9. Das kann man beim Auto vergleichen wie mit einem, sagen wir, Mercedes C-Klasse, E-Klasse und S-Klasse.
Ja, ist gut, dass du gleich von Mercedes anfängst, weil was ihr baut, ist ja auch Mercedes, ne? Also
in der Tat.
Bei dem eben schon mal zitierten Möbelhaus aus Schweden, da kann ich für einen für den Preis, dass bei euch das günstigste Bett der 5er-Serie kostet, kann ich da 5 oder 6 kaufen, ne?
Das ist in der Tat also ein anderer Qualitätsanspruch. Mhm. In der Tat, also. Und darauf, das unterscheidet uns auch einfach vom Massenmarkt im Grunde genommen. Mhm. Und mit der Aufteilung dieser Serien probieren wir, neue Kundengruppen anzusprechen. Ja. Wenn jemand einfach sagt, ich habe mehr Geld zur Verfügung, dann möchte ich mir auch einfach dann nehme ich mir die E- oder die S-Klasse. Und wenn einer sagt, mir reicht eine C-Klasse, ich muss nur von A nach B kommen, nach dem Motto, ich muss nur nachts irgendwo schlafen, das passt, der wird dann auch bei uns fündig. Mhm. Aber wir überlegen jetzt auch, ich plaudere euch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, wir überlegen ja auch jetzt zum Beispiel, also Betten als solches, das sind ja nicht nur Boxspringbetten. Und hinter mozart-bett.de findet man jetzt nur Boxspringbetten. Das heißt, es gibt auch viele Besucher, die sagen, wo ist denn das Polsterbett zum Beispiel? Und da überlegen wir natürlich auch, ein Angebot für Polsterbetten zu platzieren. Das wird gerade ausgearbeitet. Überlegen wir jetzt herstellerseitig, kriegen wir das hin? Wie können wir das online darstellen? Wie können wir es dem Team beibringen, dass sie eine gute Beratung haben? Und so probieren wir natürlich auch weiter, den Markt produktseitig zu erschließen, um einfach eine betriebswirtschaftlich gesprochen oder aus Marketing-Sicht gesprochen, eine Werbeeffizienzsteigerung zu haben. Das heißt, mehr Besucher finden das, was sie finden und haben vielleicht auch, und dadurch wird es einfach lukrativer. Man hat eine bessere Kaufrate. Und das ist einfach Teil des Marketing, einmal eins nicht, aber im Grunde des 10x10. Und daran arbeiten wir auch nach wie vor. Also es ist nicht nur Wachstum und mehr Leute erreichen, sondern auch den Leuten das bieten, dass mehr Leute bei uns fündig werden.
Mhm. Und da habt ihr den Markt ganz schön im Blick.
Vielen Dank, wir arbeiten dran. Ne?
Ja. Und die Betten, die ihr verkauft, wo werden die denn hergestellt?
Im Moment ist es so, dass Design und die Konstruktion ist made in Germany oder auch Design in Germany, produziert wird in Europa, also in Polen und in benachbarten Ländern.
Das organisiert ihr aber nicht, das ist Sache des Herstellers oder nehmt ihr da auch Einfluss drauf?
Wir nehmen jetzt mit der Zeit in Sachen Lieferkette auch Einfluss und probieren natürlich immer tiefer zu gehen und tiefer reinzusummen und mehr Verständnis vom Bett zu erhalten, von Matratzen, von Schäumen, von Stoffen, dass man wirklich auch nicht nur E-Commerce-Experte ist, sondern auch wirklich Betten-Experte. Also wir sind mittlerweile sehr, sehr weit in dem Wissen, aber da wollen wir immer weiter rein, um wirklich das Produkt auch extrem gut zu machen und auch sehr gut zu verstehen, noch besser zu machen.
Kann ich denn so ein Bett auch im Möbelhaus kaufen oder wirklich nur über euren Shop?
Ein Mozartbett gibt es nur bei uns tatsächlich. Mhm. Das,
also so ein Alleinstellungsmerkmal ist ja schon ein Fund am Markt für sich, ne?
Total. Also die Art und Weise der Kommunikation ist ist das, was uns grundsätzlich abhebt, und die Qualität der Betten wird auch, die optimieren wir auch immer mit der Zeit. Und es ist wunderbar, dass Leute sich für Mozart-Betten interessieren, weil da merkt man, dass die Arbeit, die wir leisten, und die Sichtbarkeit, die Marke hat, auch Früchte trägt. Und das ist auch absolut notwendig, wenn man ein Startup ist, dass man nicht so leicht austauschbar ist, weil sonst hat man keine Möglichkeit, am Markt überhaupt sich zu platzieren.
Nun gibt es ja ganz viele junge Menschen, die sitzen auch mit 16 Jahren in ihrem Zimmerchen hinterm PC und träumen von der großen IT-Karriere. Was rätst du denen denn?
Anfangen, machen und durchhalten.
Ja, aber man muss ja auch irgendwo einen Bezug zur Realität behalten, nicht? Also Träume gibt es viele, aber du hast das ja sehr schön geschildert, wie ihr euch stufenweise raufgearbeitet habt und wie ihr aber dabei auch immer so einen Blick für Markt und Möglichkeiten hattet.
Also ich glaube, es ist wirklich eine Argumentieren nach dem, ich möchte Geld verdienen, und das möchten, glaube ich, alle und haben alle ein Grundinteresse daran, aber man muss in einer Sache extrem gut werden, was man wirklich gerne tun mag, dann kommt es einem das auch nicht so wahnsinnig wie Arbeit vor und wie Stunden machen vor und diese Stories, die man dann immer hört, sondern da kommt das einem mehr nach Selbsterfüllung vor. Mhm. Und das ist eine ganz wichtige Komponente, und ich glaube, man kann auch in der Gruppe sehr gut gründen. Man sagt immer, es ist schwierig oder irgendwann verändert man sich charakterlich. Ich meine, das mag ja sein, aber eine Gruppe hat auch riesengroße Vorteile. Es gibt immer einen in der Gruppe, der auf etwas mal mehr Lust hat oder der andere auf in der Gruppe weniger Lust hat. Dann kann man die Arbeit rotieren und man kann sich auch gegenseitig motivieren. Und man hat ja auch ein extremes Vertrauen, wenn man mit Freunden was zusammen macht.
Wenn es die richtigen Freunde sind und wenn man weiß, dass man sich darauf verlassen kann.
Ganz genau. Ja. Das ganz genau. Mhm. Und das, ich glaube, dass das, wenn man daran arbeitet und daran festhält, dass das am Ende extrem stark wiegt. Gerade wenn man ein Gründer ist. Und ich würde sagen, Hilfe von außen annehmen ist gut. Selber etwas lernen ist besser.
Mhm. Ihr seid, du hast ja gesagt, zu Anfang wart ihr zwei, dann wart ihr drei, jetzt seid ihr sechs.
Genau.
Habt ihr jetzt noch inzwischen mehr Personal aufgebaut?
Genau, bei Mozart sind es 15 Leute, die dort arbeiten. Mhm. Wir haben aber gewisse Prozesse outgesourced. Zum Beispiel haben wir viele Leute, die bei uns im Support arbeiten, sind freie Mitarbeiter oder auch Leute, die Programmierer sind oder Leute Marketing, die arbeiten für uns zu. Mhm. Und so probieren wir auch, das ganze Unternehmen schlank zu halten und so möglichst und familiär zu halten, um einfach, ja, wie soll man sagen, dieses Grundvertrauen, dieses Startup-Feeling einfach nicht verliert. Und bei uns hat einfach jede Stimme Gewicht, und das wollen wir auch, solange es geht, weiter beibehalten.
Ja, das klingt alles immer noch so ein bisschen nach IT-Nerd im Hinterzimmer. Ne? Aber dafür seid ihr inzwischen schon viel zu groß. Also
Es ist tatsächlich viel, viele dieser Strukturen werden online, also werden digital dargestellt. Technik, IT, ganz, ganz klar, ist ein absoluter Backbone unseres Unternehmens Erfolgs, im Grunde genommen auch der Struktur, weil man darüber halt sehr gut Prozesse darstellen kann. Man kann sehr gut datengetrieben arbeiten, und das muss alles über IT dargestellt werden und umgesetzt werden. Mhm. Und das ist absolut eine Kernaufgabe.
Reist du viel durch Deutschland beruflich?
Mittlerweile wird es mehr. Also die ersten paar Jahre sitzt man mehr hinterm Laptop und schaut das Geschehen so von dort aus an. Aber mittlerweile, wenn man Showrooms hat oder wenn man Hersteller hat, muss man halt einfach deutlich mehr durch die Gegend reisen. Also wir haben das bei uns auch aufgeteilt. Jeder hat so seine Bereiche, die er selber machen kann. Mhm. Und es gibt ein Team, was sich um die Hersteller kümmert. Die sind da viel in Deutschland und Europa unterwegs. Ich bin viel bei den Showrooms zum Beispiel unterwegs. Und das sind so die Kontakte, die wir dann haben, die wir abklappern nach außen hin.
Und gibt es denn die Anfragen von den großen Konzernen, die entweder euch oder euer Unternehmen oder euer Know-how abwerben wollen?
Ein Grundrauschen ist definitiv da. Es ist
Grundrauschen ist schön.
Ein Grundrauschen. Und wir müssen uns überlegen, wie wir uns da quasi nach außen platzieren und wie wir uns platzieren möchten, in Anführungsstrichen. Interesse ist da. Wir haben auch ein Ziel vor Augen, was wir noch erreichen wollen. Und wie das immer so ist, mal sehen, was die Zeit bringt, ne?
Ja, mal sehen, was die Zeit bringt. Also uns hat die Zeit jetzt schon ganz schön weit gebracht. Also ich muss einfach nochmal sagen, wir sind ja ein Podcast, das heißt, die Menschen hören uns, sie sehen uns nicht. Mir gegenüber sitzt ein ganz sympathischer junger Mann, der sieht irgendwie gar nicht aus wie ein Unternehmer, aber alles, was er so sagt, klingt, als ob er auch bei VW demnächst anfangen könnte.
Vielen, vielen Dank.
Das ist unglaublich. Gibt es denn auch noch ein Leben neben dem Mozartbett?
Total, also Das müssen wir meine Freunde fragen und Kollegen und so weiter. Auch im Kollegenkreis machen wir viel gemeinsam, gehen häufiger weg, wo wir uns einfach mal eine Woche, sagen wir mal, einschließen und dann irgendwann auch an Projekten tatsächlich arbeiten. Aber Freunde seit für eine Woche und so weiter bin ich sehr gesellschaftlich unterwegs und das möchte ich auch definitiv nicht missen.
Ja, das war schön. Also Gründen kann erfolgreich sein, Gründen kann Spaß machen, so verstehe ich das jetzt. Ja. Und Gründen kann ganz sympathische Menschen auch davon abhalten, weniger sympathisch zu werden.
Die Form gibt es definitiv, ja. Also, ich muss sagen, Gründen ist enorm, macht enorm viel Spaß. Es ist aber auch, wenn man ehrlich ist, bedingt manchmal eine kontrollierte Überforderung, weil man einfach sich in Gefilde begibt, die man nicht kennt und man muss sie sich selbst beibringen. Das ist.
Ja, du hast ja eben schon mal gesagt, man braucht Mut und auch wahrscheinlich eine gewisse Risikobereitschaft. Einfach mal was ausprobieren, wo man auch nicht sicher ist, ob es überhaupt funktioniert.
Ne? Ganz genau. Also wir haben damals angefangen, da haben wir uns auch gefragt, wie kann man sich mit 16 oder 17, 18 selbstständig machen? Wir haben gesagt, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Mhm. Wenn wir älter werden, haben wir wahrscheinlich Familie oder schon irgendwelche anderen Verbindlichkeiten. Offen gesprochen arbeiten wir jetzt irgendwie vom Kinderzimmer aus und dann ins Büro und konnten dann so ein bisschen die Leiter nach oben klettern. Aber eigentlich der wenigste Erfolgsdruck ist dann da, wenn man ganz jung ist. Und dann kann halt alles schief gehen und es darf auch einfach alles. Es darf sowieso immer was schief gehen, aber gerade dann darf es schief gehen, würde ich so sagen.
Ja, also finde ich ein tolles Schlusswort. Wir sind schon wieder am Ende unseres Podcasts, obwohl wir noch Stunden weiterreden könnten.
Ja, gerne. Ne?
Also tolle Sache, muss ich echt sagen. Ja, vielen Dank, André Jonker, für diesen spannenden Einblick in ein junges, erfolgreiches Unternehmen aus der Grafschaft Bentheim. Vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann folgen Sie Chefsachen gerne auf Ihrer Podcasts-App. Und neue Episoden erscheinen etwa so alle 4 Wochen auf GN Online und überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Gott, hören Sie also gerne wieder rein bei Chefsachen. Und damit tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Rolf Masseling.
Das war Chefsachen, der Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung Grafschaft Bentheim. Neue Folgen finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Interessante Geschichten und Reportagen aus der Region lesen Sie auch im Magazin GN Insider Wirtschaft.